Den Schlüssel zu universellen Wissen trägt jeder Mensch in sich. Diese Worte stammen vom Master Han Shan. Heute ist er zu Gast in unserer Weltfriedenswoche. Am Mikrofon sind Diane und Celine. Herzlich willkommen, Master Han Shan.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wie stellen Sie sich eine friedliche Welt vor? Und was müssten wir heutzutage ändern?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Natürlich, die Menschheit durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hat immer versucht, in Frieden miteinander zu leben. Eigentlich wissen wir alle, dass Krieg und Aggressionen nicht wirklich gut für uns alle sind, aber irgendwie ist die Menschheit oder war die Menschheit noch nicht in der Lage, das wirklich hinzukriegen. Und wir fangen immer wieder neue Streitereien an, wir setzen neue Aggressionen frei. Und so ist einfach wichtig zu verstehen, dass jeder einzelne Mensch bei sich, da wo er jetzt ist, anfangen sollte, Frieden in sich selbst freizulegen. In Frieden und im Einklang mit sich selbst zu leben. Wenn wir das hinkriegen, was nicht leicht ist, wie ihr wahrscheinlich alle schon erfahren habt, dann können wir und so auch jeder einzelne Mensch in seinem Umfeld das nach draußen tragen, und je mehr Menschen das tun und fähig sind, das zu tun, in Frieden mit sich selbst zu leben, so wird sich das auch nach draußen tragen und auch andere Menschen wieder beeinflussen. Frieden kann man nicht erzwingen. Man muss ihn leben, man muss ihn freisetzen, weil eigentlich haben wir den als Menschen alle bei uns, aber ich meine, wenn wir uns mal selbst anschauen in unserem eigenen Leben, wie oft werden wir von Aggressionen geplagt, von Ärger und so weiter und so fort. Und auch wenn wir das nicht gerne möchten, wir haben nicht richtig das Mittel dazu, das auch wieder loszulassen. Und da eben sind die Ansätze dahingehend, dass wir oder jeder Einzelne bei sich das mal versucht zu tun, friedlich mit sich selbst zu sein und seinen eigenen geistigen Vorgängen, die immer und zu jeder Zeit bei uns ablaufen. Und wenn das jeder bei sich hinkriegt, oder je mehr Menschen das bei sich selbst hinkriegen, dann, glaube ich, wird es keinen Krieg mehr geben. Aber es ist schwer, aber es ist wichtig, dass wir es trotzdem tun und auf unsere Umfeld nach draußen übertragen.
Ja, das ist sicher auch ein Problem von heute. Viele denken sicher, ja, ich als einzelne Person werde sicher nicht viel dazu beitragen, dass der Frieden in der Welt entstehen kann. Und
ja, das ist sehr richtig. Wir glauben nicht oder wissen nicht und haben es noch nicht erfahren, welches Potenzial wir als Menschen eigentlich bei uns haben, das wir in die Welt hinaustragen können. Wir glauben, dass es nicht da ist. Auf der anderen Seite, es ist tief in uns verborgen. Und wenn wir an uns selbst arbeiten, die Überlagerungen, sprich Aggressionen, Ängste, Befürchtungen, Vorurteile, immer recht haben zu wollen, mal langsam auf die Seite legen können, dann ist auch die Chance da, dass der tiefe innere Friede, der ja schon da ist bei uns, zum Vorschein kommt.
Sicher. Dann komme ich zu meiner zweiten Frage. Welche Unterschiede konnten Sie zwischen Deutschland und Asien feststellen?
Ja, das sind sehr große Unterschiede von der Denkensweise, von der Mentalität, von der Kultur. Wie ihr alle wisst, wir wachsen ja in einem bestimmten Umfeld auf, das uns prägt. So wie das da gemacht wird, wo wir aufmachen, so machen wir das auch. Weil wenn wir auf die Welt kommen, wir wissen ja nicht richtig, was das wirklich bedeutet. Ich meine, wir kommen auf die Welt, nicht richtig wissen, wie das passiert. Kleinen Klaps auf den Hintern, bären und sind wir da, kommen in ein Umfeld hinein, das wir gar nicht kennen. Und das uns natürlich formt. Und so ist das Umfeld auf das, was aus uns wird, ein sehr wichtiger Faktor. Und der große Unterschied generell, der eigentlich heute auch nicht mehr so, aber doch früher sehr gravierend in Asien gepflegt wurde, ist einfach das, ja, Großfamilienprinzip, der Einzelne unterwirft sich der Gemeinschaft. Was er tut, soll immer zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Das wird den Menschen so auf die Welt gegeben, mitgegeben, wenn sie auf die Welt kommen. Und danach versuchen die Menschen natürlich auch mit Abstrichen, die sind alle perfekt, nicht, dass alle so sind, bestmöglich zu leben. Und das ist so das Wichtigste. Also der Einzelne nimmt sich einen Schritt zurück, um die Gemeinschaft zu unterstützen.
Ja. Ich denke jetzt mal, dass sie nicht immer Master Hanshan hießen. Deswegen, wie sind sie zu ihrem Namen gekommen und wie hießen sie früher?
Früher in meinem Leben, noch in meiner Geschäftszeit, Unternehmerzeit, hieß ich Hermann Ricker, Deutschland geboren. Ja. Später habe ich dann einen anderen Namen angenommen, habe mein Leben total geändert. Und ja, eben jetzt Hanshan.
Dann meine letzte Frage, die mich sehr interessiert. Also mich interessiert Ihr Leben als Mönch sehr, deswegen könnten Sie mir eine Lebensweisheit auf den Weg geben.
Die tiefe Lebensweisheit, die ich durch alles, was ich bis jetzt in meinem Leben erfahren habe, selbst erfahren haben, nicht nur gelesen oder erfolgreich, sondern wirklich erfahren haben, ist, dass wir als Menschen viel mehr bei uns haben, was wir glauben, dass wir haben. Wir haben sehr großes Potenzial, wir haben sehr große Talente bei uns, die es gilt, durch bestimmte Arten und Weisen zu leben und Praktizierungen bei uns freizulegen. Da ist eigentlich der Ansatz, wir glauben immer oder werden erzogen, dass wir besser sein müssen als andere. Wir sollen mehr haben, wir sollen intelligenter sein, wir sollen besser aussehen und so weiter und so fort. Das heißt, das Prinzip, besser zu sein, wird uns mit in die Wiege gegeben, das versuchen wir zu leben und versuchen, den anderen auszustechen, versuchen, schneller zu sein in allem, was wir tun. Auf der anderen Seite, ist es wirklich so, dass wir das leben müssen? Die Frage müssen wir uns mal ganz klar stellen, weil könnte es auch sein, dass wir einfach nur das Beste sein sollten, was wir können? Nicht uns vorstellen, besser zu sein oder schneller zu sein, sondern einfach das Beste zu werden, was wir können. Und da hat jeder einzelne Mensch nun in seinem Leben, so wie er auf die Welt kommt, Potenziale bei sich, die viele Male gar nicht erkannt werden, die wir selbst nicht kennen, die unser Umfeld nicht kennt, an denen mal zu arbeiten, die freizulegen und die bei sich selbst freizusetzen, damit sie nach draußen wirken können. Ich glaube, dann sind wir wirklich das Beste im weltlichen Sinne, auch im universellen Sinne, was wir wirklich sein können. Und wir sind glücklich mit dem, unsere Talente und unser Potenzial zu leben.
Vielen Dank, Herr Master Hanshan. Dann hat jetzt Celine das Wort.
Es war eine Freude, mit dir zu reden.
Ja, Master Hanshan, du bist Mitte der 70er Jahre mit nur 23 Jahren nach Singapur ausgewandert. Wenige Jahre später hast du deine eigene erste Firma gegründet, führtest Fabriken in Singapur, Malaysia, Taiwan und sogar in den Staaten. Du hast es genossen, dass du in deiner Arbeit die Möglichkeit hattest, zu reisen und Kulturen zu erfahren, aber hegtest auch an den Geschäften führen Freude. Deine entrepreneurische Affinität führte dich zu einem Wohlstand, der es dir ermöglichte, ohne finanziellen Sorgen zu leben, aber auch deinen Angestellten etwas zurückzugeben. Schon zu dieser Zeit warst du angetan von der Lehre Buddhas. Dir wurde sogar die Prophezeiung ausgesprochen, dass du ein Mönch werden wirst und die Lehre Buddhas in die Welt tragen wirst. Wie hast du damals diese Information aufgenommen?
Sehr skeptisch. Es war mir zwar irgendwie drinnen eine sehr tiefe Ehre, das zu hören, weil ja, ich meine, ich war ja sehr oft in Thailand und die Prognose wurde mir damals vom ganz bekannten Mönch in Thailand vorhergesagt, an die ich ehrlich gesagt zu der Zeit nicht geglaubt habe. Ich war mitten in meinem Unternehmertum, ich bin durch die Welt geflitzt, ich dachte, das war mein Leben, das ist nun meine große Familie, die Firma. Das war alles ganz toll und da in der Lage zu sein, so eine tiefe Lehre von dem Buddha, und da meine ich nicht die buddhistische Religion, ich mache da einen sehr großen Unterschied, sondern die tiefe Philosophie der Lebenslehre, die der Buddha versucht hat, den Menschen mitzugeben, dass ich da in der Lage sein sollte, die weiterzugeben, das war noch sehr, sehr weit weg für mich zu der Zeit.
Alles klar. Aber hast du das irgendwo im Hinterkopf immer behalten oder ist das schnell in Vergessenheit gerückt?
Es ging eigentlich sehr schnell in Vergessenheit, okay, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, das normale Leben hat wieder in der Mitte gestanden. Ich bin durch die Gegend gereist. Die Firma, das Unternehmen war natürlich wichtig. Die Angestellten waren wichtig, weil wir waren ja irgendwie eine Großfamilie zu der Zeit. Und ja, das war ganz schnell wieder vorbei.
Alles klar. Diese Prophezeiung sollte jedoch wahr werden. Und ich glaube, der Tag, der den Start deines Wegs markiert, war der Tag, an dem du einen Unfall hattest auf dem Highway von Singapur nach Malaysia. Mhm. Willst du uns erzählen, was dort genau passiert ist?
Ja, wir hatten ja oben in Penang, das ist so 700 Kilometer weg von Singapur, eine Fabrik. Und da bin ich öfters hin, auch für Meetings. Und öfters bin ich geflogen, aber komischerweise den einen Tag dachte ich mir, ey, nimm das Auto, kannst du über Nacht dahin fahren, 700 Kilometer. Der Highway von Singapur nach Penang, wie gesagt, an der malaysischen Halbinsel entlang, war gerade fertig. Dachte, Mensch, da kannst du doch dein Auto mal richtig ausfahren. Singapur ist ja ein Stadtstaat, springst du von Ampel zu Ampel immer, kannst nie richtig loslegen. Dachte mir, Mensch, tolle Gelegenheit, habe ich mir abends in mein Auto gesetzt und bin da losgerauscht. Aber auf halbem Wege ist mein riesiger Laster mit großen tropischen Baumstämmen beladen in die Quere gekommen beim Überholen. Der Laster hat plötzlich rübergezogen. Ich bin mit dem Auto voll dagegen geknallt mit 160 gegen die Leitplanke. Das Auto hat sich ein paar Mal überschlagen, ist auf dem Dach gelandet, hat noch weiter gezwirbelt. Alles hat sich um mich herum eingedrückt. Ich dachte noch so mit meinem damaligen Ingenieurdenken, wenn das Auto sich jetzt nicht aufhört zu drehen auf dem Dach, dann wird sich wohl langsam anfangen, meine Schädeldecke abzuschälen, weil das Dach kam immer näher an meine Schädeldecke heran. Heute kann man drüber lachen, damals war mir das gar nicht zum Lachen, aber war halt anders. Aber siehe da, das Auto blieb stehen und ich habe mir dann versucht, frei zu machen. Das Einzige, was noch offen war, war das Rückfenster. Das Auto lag auf dem Dach, habe mich da herausgekrabbelt irgendwie und stand dann auf der Straße mit doch etwas zitternden Knien. Habe mich versucht abzutasten, immer mit der Befürchtung, dass doch jetzt irgendwie was fehlen würde an mir, weil viele Male, wie es vielleicht einige schon erfahren haben, bei solchen Unfällen, man merkt im Moment gar nicht richtig, was da wirklich abläuft. Es geht ja alles ziemlich schnell und stellt dann viele Male nachher fest, was da wirklich passiert ist. Und so ging es mir auch. Aber siehe da, es war noch alles dran. Ich hatte noch nicht mal einen Kratzer. War also total unversehrt. Und jeder, der das Auto damals sah, dachte, da kann doch keiner mehr lebend herauskommen.
Ja, du hattest großes Glück, du bliebst unversehrt, zumindest äußerlich. Was ist da auch in deinem Inneren nach dem Unfall abgegangen?
Ja, die Änderung, die war natürlich zu der Zeit sehr, sehr gravierend. Weil das, oder die Berührung mit der momentanen Vergänglichkeit, denen wir doch alle als Menschen irgendwo unterliegen, wurde mir zu der Zeit ganz deutlich vor Augen geführt. Es hätte auch anders kommen können. Und die nächsten Tage habe ich mich damit beschäftigt, was das Leben eigentlich wirklich soll, weil irgendwie hat mir das nicht mehr zusammengepasst. Wenn alles, was ich bis jetzt gemacht habe, seit dem Zeitpunkt, wo ich auf die Welt gekommen bin, alles, was ich getan habe, gelernt habe, aufgebaut habe, Beziehungen hatte, was immer das war mit anderen Menschen, alles, was ich mir angeschafft habe, alles mein materieller Besitztum um mich herum, wenn das alles von einer Blitzsekunde auf die andere nichts mehr wert ist, nämlich mir eigentlich gar nicht gehört, so wie ich mir das vorgestellt hatte, weil hätte ja zu dem Zeitpunkt nichts mitnehmen können. Was hat mir wirklich gehört? Ja. Nicht mal mein eigener Körper hat mir gehört. Auch der wird wieder unter die Erde gegangen, werde verwest, hat sich zersetzt in seine Kleinsteilchen, geht wieder in die Natur, wird ein Wurzel, wird ein Baum, wird ein Blatt und so weiter und so fort.
Wie hat dein Umfeld auf deine innere Turbulenzen reagiert?
Ich habe natürlich versucht, mir nach außen nichts anmerken zu lassen. Bin natürlich immer noch ins Office gegangen. Aber irgendwie hat mich das alles gar nicht mehr so sehr berührt. Es lief alles so an mir vorbei. Ich habe zwar noch unterschrieben, aber irgendwie war er damit nicht mehr so in Verbindung. Bei mir waren plötzlich andere Prioritäten, nämlich die Priorität, was ist denn wirklich der tiefere Sinn des Lebens, wenn da alles in einer Blitzsekunde hätte vorbei sein können, hat nicht mehr irgendwie zusammengepasst. Und da habe ich mich einfach in meinem eigenen Geist in der Tiefe mehr mit beschäftigt. Und natürlich das Umfeld, ja, hat so langsam gemerkt, irgendwas ist doch anders mit ihm nach dem Unfall. Komischerweise, vielleicht hat er ja doch etwas mehr abgekriegt, als es nach außen den Einschein hat. Man weiß ja nie. Und so habe ich gedacht, ich muss irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Natürlich, meine Firma war mir noch wichtig und auch die Leute, die da waren, die haben mir alles sehr viel reingesteckt und es war ja auch sehr schön zusammenzuarbeiten. Ich dachte, irgendwas muss ich tun, ich kann das nicht so im Limbo lassen. Und habe mich dann 3 Tage nach Hause zurückgezogen und habe gedacht, jetzt schau mal in dich hinein, was willst du denn wirklich mit deinem eigenen Leben jetzt eigentlich tun? Weil, dass ich nicht mehr so weitermachen wollte wie vorher, das war ein ganz, ganz tiefes Bedürfnis. Aber was ich denn jetzt noch tun sollte, das war mir noch nicht so klar. Das heißt, eins weg, was kommt als nächstes? Keine Ahnung. Und da dachte ich, mach mal so ein bisschen Seelenforschung, schau mal, versuch mal zu meditieren, versuch mal anzuschauen. Und habe mich 3 Tage zu Hause zurückgezogen, habe meine Hausangestellten alle weggeschickt und habe mich mal versucht, wirklich mit mir zu beschäftigen. Und das Resultat von meiner damaligen Kontemplation, so wie ich es zu der Zeit kannte, war eben, nein, ich möchte nicht mehr so weitermachen, ich möchte wirklich mich mal auf den Weg begeben, den wirklichen tieferen Sinn des Lebens freizulegen. Weil so wie das abgelaufen ist, hat es alles für mich keinen Sinn mehr gemacht, sondern es ging mir um den tieferen Sinn. Wieso bin ich auf die Welt gekommen? Wieso bin ich in einem Stadium gelandet, in einer Energie, die sehr vergänglich ist, die jederzeit änderbar ist, die das den Zustand, den wir Leben genannt haben, auch wieder beenden kann? Was kommt danach? Wie hängt das alles zusammen? Dass es überhaupt eine Welt gibt im Universum, die da durch die Gegend fliegt mit Millionen anderen Sternen und Millionen von Galaxien. Wie kam das alles mal? Und da habe ich versucht, ja, da müsste ich mich auf den Weg begeben, das mal freizulegen und wirklich nicht nur zu glauben, sondern zu erfahren und damit auch wirklich zu wissen.
Das war dann der Moment, in dem du entschieden hast, nach Thailand aufzubrechen. Mhm. Was hast du genau gemacht? Dein erster Stopp war Bangkok.
Ja, ich kannte natürlich von meinen Geschäftsbeziehungen viele Leute auch in Bangkok. Ich habe ja vorher auch schon Geschäfte mit Bangkok gemacht. Hatte auch sehr viele gute Freunde da und kannte natürlich von der Mentalität her schon Thailand. Wie die Mönche da praktizieren, hat ja auch schon Mönche vorher besucht, habe auch schon zu meiner Unternehmerzeit meditiert, hat mir sehr geholfen, meiner Mitte zu bleiben, sich nicht auf alles hinein einzulassen und hineinziehen zu lassen, sondern immer wieder zurückzuholen. Und da bin ich nach Thailand und meine guten Freunde, die waren natürlich sehr glücklich irgendwie, weil in Thailand, in der Tradition, ist es eine sehr große Ehre für jemand, der jemand hilft, Mönch zu werden, sich also auf den Weg der wirklichen tiefen Lebenssuche zu begeben, dem die Sachen zur Verfügung zu stellen, den zu unterstützen und so weiter und so fort. Und da waren meine Freunde natürlich sehr gelegen, haben das sehr gefreut, mich zu unterstützen, mir zu helfen, das eben auch umzusetzen.
Und dann, wie sind Sie auf die Idee gekommen, auf die Insel zu gehen? Wie war das damals?
Das war eine ganz besondere Geschichte und natürlich war ich in Bangkok zu der Zeit und wusste auch nicht so richtig, wo ich denn nun hin soll als Mönch, was ich da tun sollte und dachte, gehe ich doch mal zu dem Emerald Buddha, der ist im Grand Palace, das ist ein sehr bekannter Platz, ein ganz bekannter Buddha in Thailand, Buddha-Statue aus Jade gemacht. Da war ich schon öfters vorher gewesen und ich dachte, geh mal hin, versuch doch mal den Buddha zu fragen, was soll ich denn tun, wo ist mein Platz, wo gehöre ich hin? Und nachdem ich das Zwiegespräch oder nach meiner Meinung nach Zwiegespräch damals beendet hatte, komme ich aus dem Tempel wieder heraus und siehe da, ich treffe einen alten Singaporeaner, den ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe, den treffe ich da genau vorm Eingangstür von dem Tempel und ja, haben uns begrüßt, sagt, was wir machen, sagen, ja, er möchte hier bleiben, möchte Mönch werden und so weiter und so fort. Und dann sagt er, du, ich bin gerade auf dem Weg zu dem sogenannten Wat Arun, ist auch sehr bekannt, sieht man auch auf vielen Bildern. Ich kenne da ein paar Mönchen, da sind wir hin und die Mönche dort, die haben erzählt, ja, erzählt vom Nordosten Thailand, arme Gegend, da ist eine Insel im riesigen Binnensee, Nong Han See, und da hätten schon einige Mönche versucht, da drauf zu leben. Es ist ihnen aber nicht immer gelungen, weil war einfach die natürlichen Umstände, die Natur war sehr widerwärtig nach ihrer Meinung und sind immer wieder abgezogen. Und wie den Namen gehört habe von der Insel Don Savan, da hat es in mir alles geregt, meine Haare sind alle hochgestanden und ich dachte, muss ich unbedingt hin. Bin noch am selben Tag hin, mit dem Nachtbus da hochgefahren. Ich mach's mal kurz, hab mich auf die Insel bringen lassen. Und wie ich da war, dachte ich, jo, das ist wohl der Platz, da möchte ich Mönch werden. Hab meine Bekannten angerufen, sagt, du, ich hab den Platz gefunden, hier möchte ich leben, hier möchte ich Mönch werden. Die waren natürlich total schockiert, aber ja, haben die eingelassen. Sind dann auch nach Nordosten Thailand gekommen, nach Sakonakon, der Provinzhauptstadt. Und ich bin dann mit denen zu dem Obermönch der Provinz und habe ihn doch gebeten, das ist so die Tradition in Thailand, dass man einen fragt, der die Lizenz hat zum Ordinieren, und der dann entscheidet, die Person, mache ich der zum Mönch, ist der noch, kann man das machen, ist der dazu fähig oder muss er noch eine Weile warten? Das ist eine ganz persönliche Sache, hat mit Ritualen und so weiter gar nicht viel zu tun, sondern es ist einfach eine ganz persönliche Einschätzung zwischen dem, der ordiniert und der ordiniert werden möchte, ob das nun zusammenpasst. Und das Oberhaupt, ja, dann zugegeben, hat mich auch ordiniert und bin dann auf die Insel.
Das ging ja alles sehr hektisch und Sie waren auf der Insel allein, da war ja niemand außer Sie. Und Sie hatten Ihre Mönchskutte und ein Moskitonetz und noch ein paar Instant-Nudels, dass Sie nicht gerade verhungern, oder?
Ja.
Wie war das von dem Standard, den Sie vorher gelebt haben, auf so ein einfaches und doch sehr auch einsames Leben auf eine Art und Weise umzusteigen? Was waren so Ihre ersten Tage?
Wie ihr euch gerne vorstellen könnt, sehr, sehr schwer.
Ja.
Sehr schwer. Das ist natürlich von einem Umfeld, wo alles an den Fingertips ist, wo ich alles bestimmen konnte, alles haben konnte, was ich wollte.
Ja.
Weil plötzlich einem Umfeld, das mir gezeigt hat, was ist die Basis unseres menschlichen Seins, also was braucht man eigentlich zum Leben. Und alles, ja, musste man sich erarbeiten. Nicht mehr, da es mir alles zugeflogen ist, sondern ich musste wirklich was dafür tun. Ich musste meine eigenen Nudeln noch am Anfang kochen und so weiter und so fort. Wasser vom See schleppen, dass ich überhaupt mal duschen konnte und. Das Umfeld natürlich mit den ganzen Insekten, wenn man so oft in tropischen, klimatischen Bedingungen hat, von Ameisen, Moskitos, Schlangen, Blutegel in allen verschiedenen Variationen, kann man sich gut vorstellen. Hat mich natürlich sehr gepiesackt, muss ich wirklich sagen. Und das fiel mir eigentlich am Anfang sehr, sehr schwer. Aber ich hatte mir nun mal versprochen, da 2 Jahre auf der Insel zu bleiben. Und das Versprechen zu sich selbst habe ich sehr hoch eingeschätzt und wollte das auch unbedingt durchhalten, habe mich da halt versucht, am Anfang bestmöglich durchzubeißen.
Wie hat sich so Ihr Alltag auf Don Savan gestaltet?
Am Anfang, ja, bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, habe versucht zu meditieren. Dann später, wie das dann mit der Almosenrunde so langsam in die Gänge ging, weil die Instant-Nudels, die wurden ja auch weniger und weniger, also musste ich auch auf die Almosenrunde gehen, was die Mönche in Thailand normalerweise tun. Bin ich dann auf der Almosenrunde mit dem kleinen Boot am Anfang noch an Land gerudert. Dann wieder zurück, habe ich was gegessen, einmal am Tag zu der Zeit, und habe mir eben versucht, zurechtzufinden mit der Natur auseinanderzusetzen, die zu verstehen. Weil ich habe gemerkt, ich meine, natürlich, ja, ich bin auf der Insel mit großen Hoffnungen, sagt, jawohl, jetzt komme ich dahin, jetzt arbeite ich an mir, ist ja ganz toll hier, setze ich mal die guten Energien in mir frei, das tiefe Wissen, das bei jedem verankert ist und so weiter und so fort. Aber es war natürlich nicht so. Und ich habe gemerkt, dass mein Glück eigentlich abhängig war von der kleinen Ameise, die mir da laufend gepiesackt hat. Da habe ich mich drüber geärgert. Der hat mir vorher in meinem normalen Leben total nichts ausgemacht. Ich meine, mit Ameisen hatte nicht viel zu tun. Aber davon war mein Glück abhängig. Und dann, was kann ich denn tun? Ich meine, kann ich die ganzen Ameisen umbringen? Am liebsten hätte ich sie alle umgebracht. Aber eins von den 227 Regeln, die man da als Mönch annimmt in Thailand, heißt auch einer davon, nicht töten. Also musste ich einen Weg finden, mich mit denen zu beschäftigen, mit denen umzugehen. Und so ganz langsam habe ich gemerkt, ja, wieso kommen die Ameisen, wieso beißen mich? Die meinen, die kennen mich ja gar nicht, ich kenne sie auch nicht. Wieso wollen mich die also beißen? Weil sie nämlich was zum Futtern wollen. Ist doch klar. Also wenn ihr da irgendwas da in eine andere Ecke hinlegt, dann rasen sie alle mal dahin und futtern da drüben was. Und ich habe hier mal für einen Moment wenigstens Zeit, bis sie das da drüben aufgefuttert haben, wieder zu mir zurückkommen. Und so ist eigentlich wichtig zu verstehen, und das war eine ganz tiefe Einsicht, auch am Anfang neben der Meditation, dass wir eigentlich einen Weg finden sollten, anstatt immer die Natur zu bekämpfen und die versuchen zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Und riesige Sachen in Gang setzen, Gift versprühen und, wo Moskitos, wo man heute weiß, noch mehr resistent dagegen werden, sich noch mehr ausbreiten, weil wir es eben die Hintergründe eines Moskitos noch nicht mal richtig verstehen, dann ist es wichtig, mit der Einsicht zu leben, dass wir uns eigentlich damit arrangieren sollten und einen Weg finden sollten, damit im Einklang zu leben. Weil ich meine, alle Lebewesen auf der Welt sind ja irgendwie auf die Welt gekommen, die richtig wissen, wieso wir überhaupt hier sind. Wenn wir uns fragen, wieso sind wir Menschen geworden, so richtig wissen wir es nicht. Wir sind zwar Menschen. Wenn ihr eine Kuh fragt, wieso bist du eine Kuh geworden? Die Kuh kann mir auch keine Antwort geben. Und wenn ihr eine Ameise fragt, wieso bist du eine Ameise geworden? Die hat auch keine Ahnung. Also sind wir alle hier irgendwie auf die Welt gekommen, die nicht richtig wissen, wieso wir überhaupt hier sind. Aber jetzt sind wir doch nun mal alle hier. Also wäre es doch wichtig, dass wir einen Weg finden, zusammenzuleben. Weil wir wollen ja alle glücklich sein. Es ist tiefes Bedürfnis von jedem Lebewesen, glücklich zu sein. Wir wollen glücklich sein. Die Kuh möchte auch glücklich sein. Das Pferd möchte glücklich sein. Die Schlange möchte glücklich sein. Die Ameisen möchte glücklich sein. Jeder auf seine Art. Also da einen Weg zu finden, zusammenzuleben, und im Einklang miteinander uns auszutauschen und uns vielleicht noch fähig sein, uns gegenseitig auf dem wirklichen Weg des Glücksfindung zu unterstützen, wäre doch eigentlich ein schöner Ansatz. Und da könnten wir als Menschen mit unserer Intelligenz, die wir bei uns haben, doch die Führungsrolle übernehmen. Wäre schön.
Das wäre schön, ja. Sie haben vorher schon angesprochen, Don Savan liegt im Nordosten Thailands, oder?
Ja.
Das ist eher eine einfachere und eher ärmliche Gegend. Mhm. Es ist aber, wie Sie bereits erwähnt haben, als Bettelmönch in Thailand Tradition, dass man auf Almosenrunde geht. Mhm. Wie haben Sie sich ein bisschen schuldig gefühlt, dass Sie eigentlich aus einem Hintergrund kommen, der, ich sage jetzt mal, privilegierter ist, als der die Menschen da gelebt haben, aber trotzdem die Menschen dort ihnen als Bettelmönch sehr zuvorkommen, entgegenkamen und sehr, sehr hilfsbereit ihnen gegenüber waren.
Ja, das war auch eine sehr, sehr tiefe Erfahrung, die ich da gemacht hatte, weil okay, die Instant-Nudel gingen zu Ende und ich habe mich immer davor gescheut, da wirklich zur Almosenrunde zu gehen, weil hatte immer ein komisches Gefühl, ja, da hast du jetzt viel gehabt, jetzt kommst du da in so eine arme Gegend und die Menschen, die haben auch nicht viel, denn bettelst du jetzt noch ihr Besitztum ab, damit du jetzt plötzlich, obwohl du vorher so lasst, doch noch was zu essen hast. Es war schon ein sehr mummeliges Gefühl in der Magengegend, aber es ist nun mal, wie du schon richtig sagst, der Tradition als Mönch in Thailand da zur Almosenrunde zu gehen. Und ich habe mich, ja, habe des Mönchseins ernst genommen. Und die Fischerleute, ja, haben mich dann nach das erste Mal da auf die Almosenrunde gebracht. Und mit der Bettelschale um den Hals bin ich einfach die Straßen entlang gelaufen und zu meiner riesigen Überraschung, die Leute waren total happy, mich zu sehen. Ich hatte genau das Gegenteil erwartet. Ich dachte, die denken, da kommt jetzt ein Ausländer, der hat doch Kohle und jetzt kommt er hin und bettelt uns noch das Zeugs ab und so weiter und so fort. Nein, das war genau das Gegenteil. Die haben diese riesige Freude, mich zu unterstützen. Und in Ruckzuck, die Leute kamen aus den Häusern gelaufen, die Kinder kamen auf die Straße. Kommt mal, schau mal, da ist ja ein Europäer, der ist jetzt Mönch geworden. Mensch, dem müssen wir helfen, dass er weiterkommt und so weiter und so weiter. Also war ganz toll. Und ruckzuck war meine Bettelschale voll. Ich wusste gar nicht, was ich mitmachen sollte. Ich war total überrascht. Und schon kam einer, hat mir es abgenommen. Und den Leuten haben wir weitergegeben. Und ich wollte nicht mehr sagen, stopp, stopp, ihr braucht mir nichts mehr zu geben. Ich habe ja schon genug, mehr kann ich doch gar nicht essen. Aber nein, die haben immer weitergegeben. Und natürlich, eine Regel als Mönch ist auch dabei, nämlich man darf nichts ablehnen, was einem andere geben möchten. Weil das Geben ist ja als erstes mal gut für den, der gibt, also den Gebenden. Weil wenn man gibt, fühlt man sich gut, man hat was Schönes getan, ist eine gute Energie, die man bei sich hat. Und wenn man das ablehnt, dann beraubt man ja den anderen die Gelegenheit, was Gutes für sich zu tun. Mhm. Also muss ein Mensch alles annehmen, was er kriegt,
ja.
Um das zu unterstützen. Und so habe ich auch die Leute, das ist auch gar nicht gestört, wie viel ich habe. Ich meine, es war für die selbstverständlich, was sie dann natürlich auch gemacht haben, den Überschuss wieder zu verteilen. An Kinderheime, an Behinderte, an ältere Leute, an arme Tempel, die dann in der Gegend waren und so weiter. Und es war ein wunderschöner Fluss, der da in Gang kam. Und so, ja, hatte ich immer genug und es fällt uns als Europäer viele Mal und fällt mir auch schwer, loszulassen nach dem Geben. Wir glauben immer, ich gebe dem was, dann helfe ich dem. Wir sind uns nicht sehr bewusst, dass wir eigentlich uns selbst als erstes mal was Gutes tun, weil was immer bei uns im menschlichen Geist hochkommt, hat ja mit uns zu tun und unterstützt auch unser Wohlbefinden, unsere Einstellung zu uns selbst. Also alles, was wir tun, hat immer erstmal mit uns zu tun. Und die Leute in Thailand speziell und generell in Asien haben es gelernt, dass auch loslassen ist geben. Das heißt, du hast es gegeben, stopp. Ich folge nicht mehr nach, was macht der damit. Sondern der, der es angenommen hat, hat auch gleichzeitig die Verantwortung dafür übernommen, das in dem Sinne zu behandeln. Ganz wichtig. Und so geben die Leute, lassen los, sie rennen nicht mehr nach und ärgern sich nicht darüber, dass das nicht so benutzt wurde, wie sie sich vorgestellt hatten, dass es benutzt wird, sondern es geben, fühlen mich gut dabei, jetzt gehört es ihm. Der soll mitmachen nach seiner eigenen Einstellung. Wenn er es nicht richtig behandelt, dann hat er sich selbst einen Schaden zugefügt. Wenn er es gut behandelt, hat er wieder anderen Leuten geholfen, hat er auch was selbst, für sich selbst was Gutes getan und das ist eben so die Einstellung.
Nach 2 Jahren haben Sie ja dann die Insel verlassen, aus speziellen Gründen oder einfach, weil Sie sich von Anfang an das Ziel gesetzt hatten, ich bleibe 2 Jahre?
Ja, meine Praktizierung während der 2 Jahre auf der Insel hat ja auch Fortschritte gemacht. Ich habe mir ja langsam da eingelebt. Mein Geist wurde etwas klarer und ich dachte, nach 2 Jahren ist an der Zeit, auch mal die generellen Gebräuche der Mönche in Thailand zu lernen, das Chanting zu lernen, und so weiter und so fort. Und da dachte ich, ja, um da ein würdiges Mitglied der Mönchgemeinschaft zu werden, gehört es noch dazu. Bin dann nochmal in einen kleinen Waldtempel, wirklich ganz einfachen Waldtempel, um eben auch die Gebräuche zu lernen. Was macht ein Mönch in Thailand bei einer Heirat, bei Kindesgeburt, bei Verbrennungen und so weiter. Das sind bestimmte Traditionen, die da ja gepflegt werden. Die möchte, hatte ja auf der Insel keine Chance dazu, die kennenzulernen. Und die auch mal bei mir festzusetzen, also mich damit zu beschäftigen.
Also Sie haben dann im Waldtempel einfach traditionelle Gebräuche der Mönche in Thailand gelernt. Ja. Wie lange waren Sie dort?
2 Jahre. 2 Jahre.
Und dann hat Ihr Leben eine weitere Wende genommen.
Ja.
Sie wurden von Deutschen kontaktiert, wenn ich das richtig verstanden habe, die Ihnen was erzählten?
Ja, das war ein Deutscher, der mit einer thailändischen Frau verheiratet war und die Schwiegermutter, seine Schwiegermutter, Mutter von der Dame, die haben wir eines Tages im Tempel besucht und die ältere Dame, die war so fasziniert von dem europäischen Mönch, dass er sagte, du, ich habe da ein kleines Stück Land, das möchte dir geben, mach damit, was du möchtest. Und bin mal hingefahren und habe mir das angeschaut und dachte, ja, das ist eigentlich ein ganz super Anfang, was in Gang zu setzen, damit auch andere Menschen eine Gelegenheit haben oder ein Umfeld haben, das sie unterstützt in ihrem Weg der Wahrheitsfindung oder auf dem Weg zu sich selbst und was sie wirklich sind als Individuum auf dieser Welt. Es war noch ein kleines Stück, das waren so ein Reihe, das sind 1600 Quadratmeter. Land in Thailand zu der Zeit kann man sich nicht vorstellen. Ja, das war einfach Brachland, hatte so einen Wert von, was weiß ich, 100 Euro oder so. Aber trotzdem, es war ein Anfang. Bin ich auch dann hingezogen und habe dann so langsam angefangen mit meinen eigenen Händen und dann noch mit einigen Helfern und auch durch Unterstützung meiner Schwester in Deutschland, da was in Gang zu setzen, eben was zu errichten, dass es wirklich hilft oder ein Umfeld schafft, für Menschen dahin zu kommen und zu praktizieren und das auch zu erfahren, was ich auch die Gelegenheit hatte und das Privileg hatte, bei mir freizusetzen.
Und heute steht in Thailand das Navadisa Retreat Center. Mhm. Wie lange ist das schon eröffnet?
Die ersten Besucher kamen so nach 7 Jahren, nachdem ich angefangen bin. Bin ja damals im Jahr 2000, habe ich da in Navadisa angefangen. So nach 7, 8 Jahren kam der erste Besucher, übrigens aus der Schweiz. Das war der erste Besucher, der damals dahin kam. War also sehr, sehr schön und ja, war noch sehr einfach. Ja, und hat sich natürlich dann weiterentwickelt, habe dann mehr dazu gebaut und habe auch versucht, das Umfeld mit zu unterstützen, den Menschen in den Dörfern und darum, die eigentlich nichts haben und die von einer Reise an dem Jahr eigentlich nicht leben können, feste Anstellung zu geben, Arbeit zu geben und so weiter und so fort, und die mit einzubeziehen und da eben was wachsen zu lassen zum Wohle aller Beteiligten. Und das ist heute genau Navadisa Retreat Center. Navadisa heißt ja Navadisa ist eigentlich Pali, ist die alte Sakralsprache, wo damals dem Buddha seine Lehre niedergeschrieben wurde, heißt eigentlich neun Richtungen. Normalerweise in unserem Universum haben wir 10 Richtungen, 8 auf dem Plane, Norden, Osten, Nordosten und so weiter sind 8 und dann geht noch eine nach oben, eine nach unten, sind insgesamt 10. Die 10, da habe ich bei Navadisa weggelassen, sind nur 9, soll heißen, alle in der Welt, die in den Richtungen leben, können da hinkommen, so praktizieren, um nach oben sich freizusetzen. Das ist der Hintergrund hinter Navadisa.
Alles klar. Ist Navadisa eine kleine Friedensinsel für Sie?
War es immer schon eine Friedensinsel und jeder, der hinkommt eigentlich, fühlt auch das, weil die Energien sind so angelegt, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten für den, der hinkommt und mit Ernsthaftigkeit, mit ganzem Herzen versucht zu praktizieren.
Ich möchte Ihnen noch eine eher schwere, aber wichtige Frage stellen. Und zwar nimmt es mich Wunder, was Sie sagen würden, wie wir auf dieser Welt ein friedliches Miteinanderleben erreichen könnten.
Wenn wir alle in Frieden mit uns selbst leben könnten, dann bräuchten wir uns da draußen keine Gedanken mehr zu machen. Das Problem ist, als Menschen, wir haben, ist kein Problem, aber ist einfach eine Tatsache, wir haben alles Mögliche bei uns. Wir haben viele, viele schöne Sachen bei uns. Wir haben Liebe, wir haben Vertrauen, wir haben Freude, wir haben alles Mögliche bei uns. Und wir haben auch viele nicht so schöne Sachen bei uns. Es ist uns mit in die Wiege gegeben. Und wenn wir das herkamen, müssen wir uns jetzt nicht drüber unterhalten, aber das haben wir bei uns. Wir haben auch Aggressionen, wir haben Ärger, wir beurteilen andere, wir haben Vorurteile und so weiter und so fort. Also liegt es eigentlich daran, wenn wir wirklich mal Frieden in der Welt haben möchten, den einzelnen Menschen zu bewegen und ihm auch Instrumente und Mittel in die Hand zu geben, die guten Energien, so nenne ich es mal jetzt, einfach der Einfachheit halber zu pflegen, die stärker zu machen, so dass die anderen Energien, die uns wegziehen, die Aggression, der Ärger, die Wut, der Hass, was immer so da ist, dass die mal langsam weggehen. Und wenn wir das können, dann setzt sich Friede bei uns, bei jedem Einzelnen, automatisch frei. Wir sind glücklich mit uns und unserem Umfeld. Wir haben erkannt, was uns davon abhält, wirklich glücklich zu sein. Und begeben uns weniger und weniger in solche energetische Umstände wie Aggression, wie Wut, wie Hass. Und wenn das bei den einzelnen Menschen nachlässt, weil das, was wir bei uns haben, tragen wir ja nach draußen. Wir können ja nur das geben, was wir bei uns haben. Wenn wir Wut haben, dann verteilen wir Wut aufs Umfeld. Wenn wir Liebe haben, dann verteilen wir Liebe aufs Umfeld. Aber die Liebe muss erstmal bei uns sein, damit wir sie weitergeben können. Also wenn wir das tun, die also bei uns freisetzen, dann bereichern wir unser Umfeld. Ja. Und je mehr wir das tun, desto mehr Menschen können wir damit erreichen, die das auch tun und den Effekt wieder weitergeben. Da potenziert sich also. Also kann jeder bei sich, in seinem Umfeld, bei sich selbst anfangen, das zu tun. Und je mehr Menschen das tun, desto mehr tragt man es nach draußen und die Welt wird ein friedlicherer Platz zum Leben. Da ist der Ansatz. Also die wirkliche Frieden ist bei jedem Einzelnen zu finden.
Und wie setzt man den eigenen Frieden am besten frei?
Indem man eben das loslässt, mit bestimmten Praktizierungstechniken, das den Frieden stört, nämlich den Wut, den Hass und so weiter und so fort. Mhm. Seinen eigenen Geist zu erkennen, in welchem Stadium der jetzt momentan ist. Und wenn ich merke, da kommt Wut bei mir hoch, sich nicht in die Wut zu verstricken und sich davon wegleiten zu lassen, in Aktionen zu bewegen und die auch auszuführen, sondern das einfach vorbeiziehen lassen, nicht da hinein zu begeben, sich nicht damit zu identifizieren, zu verstehen, okay, jetzt habe ich Wut, aber wenn ich da nicht agiere nach der, geht die auch wieder weg, ziemlich schnell. Und da ist die eigene Geisteserkennung, die Achtsamkeit, die Awareness auf die eigenen geistigen Zustände ganz wichtig. Wenn immer die kommen, wenn ich da einschreiten kann, mich nicht davon hinwegtragen lasse, desto weniger werden sie kommen. Je mehr ich die ausübe, desto mehr verstärkt sich die Energien, desto öfter wiederholen sie sich und sie werden stärker und sie treten in Resonanz. Du weißt selbst, wenn man in die Schule geht, wo wir mal sind, wenn wir aggressiv sind, plötzlich werden auch noch viele andere auch noch aggressiv, die wollen plötzlich nicht mehr kämpfen und keins, was plötzlich herkommt. Wenn ich Wohlwollen ausstrahle, wenn ich ein Lächeln auf dem Gesicht habe, wenn ich nach draußen gehe, die Leute werden auch danach agieren. Also ist der Ausgangspunkt immer bei uns.
Schön. Sie haben vorher in unserem Vorgespräch noch kurz etwas zu Glück und Materialismus gesagt. Mhm. Ich fände es schön, wenn wir in Ihrer Aussage zu diesem Thema das Interview beenden könnten.
Ja, es ist wichtig, dass wir im Leben verstehen, dass Glück nicht nur abhängt von materiellem Reichtum. Mhm. Wir haben mehr. Materieller Reichtum, ja, wir brauchen viele Sachen, um zu leben, ist auch wichtig in dem Umfeld, wo wir sind als Menschen. Wir brauchen was zu essen, wir brauchen was zum Anziehen, wir brauchen ein Häuslein, wir brauchen medizinische Verpflegung, ist alles wichtig. Aber das Allerwichtigste dazu ist unsere Einstellung zu dem. Wir sollten unser Glück nicht abhängig machen von dem materiellen Bestand, weil der ist vergänglich. Wir wollen ja glücklich sein. Wir wollen alle wirklich tief glücklich sein. Aber wenn wir gemerkt haben, die materiellen Umstände sind in ihrer Natur vergänglich. Die ändern sich immer. Das Häuslein wird älter, das Auto wird älter, es kriegt Kratzer, es funktioniert nicht richtig und so weiter und so fort. Und so, wenn wir unser Glück von Dingen abmachen, die festmachen, die in ihrer Natur vergänglich sind, dann wird auch unser Glück vergänglich sein. Und in unserer Welt, wie ihr alle wisst, ändert sich immer alles. Es bleibt nichts Neues, wird älter, ist eigentlich nur ein Veränderungsprozess, der da immer wieder stattfindet. Wenn wir uns von dem lösen und die Natur der Dinge verstehen, unser Glück eben nicht mehr unbedingt daran festmachen, dann, glaube ich mal, setzen wir tieferes Glück bei uns frei, weil unser Anhaften an die Sachen, dass die uns glücklich, oder die Vorstellung, dass die uns glücklich machen, wird natürlich viele Male ausgenutzt. Mhm. Es wird uns immer was Neues vorgestellt, was uns erzählt wird, wenn du das hast, das macht dich glücklich. Wunderbar. Kauf das, dann bist du glücklich. Toll. Dann hast du es. Und wir rennen nach. Und ein Jahr später kommt was Neues oder nächsten Monat oder nächsten Tag kommt was Neues, das sagt, jetzt, wenn du das hast, dann bist du glücklich. Das Alte brauchst du nicht mehr. Jetzt das Neue, da bist du glücklich. Und dann rasen wir wieder hinterher, um das zu haben, weil wir glauben, dann sind wir glücklich. Warum sind wir so abhängig davon? Weil wir das tiefe innere Glück, das wir bei uns haben, noch nicht erfahren haben. Wir werden nur geleitet von den äußeren Umständen und der Vorstellung, glücklich zu sein, anstatt an uns selbst zu arbeiten, das tiefe innere Glück, das jeder Einzelne bei sich hat, freizusetzen und von den Umständen zu befreien und den Überlagerungen und den Vorstellungen zu befreien, damit es wirklich zum Vorschein kommt. Und wenn wir das dann mal wirklich freigesetzt haben, dann nehmen wir das mit, wo immer wir hingehen. Es gehört uns. Ist nicht mehr abhängig von den Umständen und ärgere mich nicht mehr, wenn ich jetzt auf Urlaub gehe und es regnet, ich habe mir Sonnenschein vorgestellt oder was weiß ich, weil das kann sich ändern. Aber das Glück, das ich bei mir habe, wenn es denn die Stärke mal und die Einsicht realisiert hat, das habe ich für immer.
Master Anshan, vielen Dank für unser Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen. Wir würden hier beenden, wenn das okay für Sie ist.
Gerne.
Gut, wir hören weiter. Ja, möchten Sie auch?
Ich möchte einfach nochmal danken an alle, an euch, dass ihr mich eingeladen habt, mir die Gelegenheit gegeben habt, meine Meinung und Einsicht der Dinge mal wenigstens begrenzt freizulegen. Und ja, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Ihr macht hier einen ganz tollen Job mit dem Radio Chico. Seid auch wirklich toll vorbereitet und es freut mich immer wieder mal, euch wieder irgendwo zu treffen oder zu irgendeiner Art und Weise einen Beitrag zu eurer Ausrichtung zu leisten.
Auf jeden Fall.
Herzlichen
Dank. Danke Ihnen.